Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute nehme ich euch schon wieder mit auf eine kulinarische Reise. Und zwar geht es diesmal um eins meiner Lieblingsurlaubs und übrigens auch Weinländer, Portugal. Und dafür musste ich nicht in ein Flugzeug steigen, sondern nur die S-Bahn besteigen nach Berlin-Charlottenburg. Dort führt mein heutiger Gast seit ziemlich genau 18 Jahren ihr Restaurant Annabella's Kitchen. Und genauso persönlich, wie das klingt, wird man auch dort von ihr und ihrer Partnerin Marion Stolz willkommen geheißen in einem gemütlichen, wunderbar intimen Speisezimmer für vielleicht 20, 25 Gäste. Ein Ort, wo die Chefin selbst am Herd steht und eine portugiesisch beeinflusste, aber auch bemerkenswert eigenständige Küche kocht, in der Fisch und Meeresfrüchte natürlich eine große Rolle spielen, aber auch anderes. Ich spreche von der wunderbaren Annabella Campos Neves. Hallo, liebe Annabella, herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Danke, Clemens. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir heute die Zeit gefunden haben, das aufzunehmen. Was einem ja sofort auffällt in deinem Restaurant, eine Speisekarte sucht man vergeblich.
Ja, und das seit ein paar Jahren. Es hat sich so ergeben, weil wir haben so viel immer Speisekarten jeden Tag geschrieben und das waren so viele Papiere, dass ich aufgehört habe zu schreiben.
Das heißt, weil du auch jeden Tag die Karte gewechselt hast früher dann.
So sieht's aus, genau.
Oder auch heute noch.
Heute auch noch.
Erklär nochmal für die, die noch nicht hier waren, wie das dann abläuft. Also du kommst meistens dann irgendwann im Laufe des Abends, des früheren Abends aus der Küche und erzählst, was es an diesem Abend zu essen gibt.
Genau. Also das hat sich so ergeben, weil meine Küche, wo ich arbeite, so klein ist und fast kaum Möglichkeit, da Kühlungsmöglichkeiten oder ein Konvektomat oder wie auch immer, wie alle Utensilien heißen.
Saubergeräte,
kennst genau. Dann habe ich mich entschieden, ich gehe einkaufen und ich koche. Das, was ich heute geholt habe. Und das hat sich so ergeben, dass ich dann am Tisch komme und sage, das gibt's noch, das ist es und das. Und so ist es.
Es gibt aber schon ein bisschen Auswahl. Es ist nicht nur, dass es nur ein Gericht gibt, friss oder stirb.
Nein, aber schön wär's.
Schön wär's natürlich.
Nein, nicht das Sterben, nein. Natürlich habe ich verschiedene Sachen und das nach Lust und Laune, so wie es.
Und können sich alle darauf einlassen?
Ich glaube, ich habe meine Gäste gut erzogen. Also mittlerweile schon. Und wenn jemand etwas skeptisch ist oder das nicht findet, was sich derjenige vorgestellt, was seltener vorkommt, dann ist natürlich die Freiheit zu gehen oder sagen, Entschuldigung, das ist es nicht, was ich mir vorgestellt habe. Aber die kommen schon hier mit, die wissen schon mittlerweile, was es hier erwartet ist.
Und das sind hauptsächlich Stammgäste? Willst du das so sagen oder mischt sich das?
Ich habe tatsächlich 90%. Also gestern wurde mir gesagt, sogar 95% Stammkundschaft. Und das nach einer langen Zeit ja auch, ja.
Das ist ja eigentlich ein tolles Kompliment.
Ja, das war nett. Das war sehr nett.
Ja, jetzt kommt schon, das vertiefen wir natürlich gleich wie immer weiter, jetzt kommt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei die letzte Flasche. Da bringen die Gäste ja die Getränke mit. Ich bin natürlich mega gespannt, was du ausgesucht hast. Ich sehe schon eine Flasche, die viel verspricht.
Ja, ich mache die Flasche mal auf. Ja, das klingt. Also wir haben eine Kopke Kujete 1974. Den gieße ich dir erstmal rein.
Also ein Portwein.
Genau.
Aus dem Jahr 1974.
Genau, das ist ein Kujete, das heißt, alles was drin ist, ist nur aus diesem Jahr, 74. Und das ist mindestens 7 Jahre in Fässer, also in Pipas, nennt man so auf Portugiesisch, gelagert, gereift. Mhm. Und diese Wein ist 2013 in der Flasche abgefüllt. Normalerweise, also sagt es, ein Jahr später nach der Garaffierung in der Garaffe, ja, soll man den trinken. Aber ich habe es nicht gebracht, den aufzumachen. Und da, das,
jetzt ja, ist die Gelegenheit. Heute.
Genau.
Wie toll.
Also.
Mensch.
Clemens.
Annabella, wie schön. Herzlich willkommen nochmal bei Die letzte Flasche. Und wir riechen ja mal rein erstmal, ne? Boah. Also ich muss sagen, wir machen ja leider nur Sound, kein Bild. Es ist sowas farblich, sowas Ziegelartiges, ja, Rostbraunes, ne? Sowas
Karamell,
schon sehr karamellfarbenes, wie so ein flüssiges Karamellbonbon sieht's aus.
Oh, ich krieg Gänsehaut gerade.
Und eine, natürlich eine wahnsinnige Fruchtfülle da, ne?
Ja.
Also so.
Die Oxidierung im Max ist so, so kräftig, ja, schön. So ein Speicherfluss hier hinten.
Ja, genau. Also es hat auf jeden Fall so was, so eine Salzigkeit, die dafür sorgt, dass einem der Speicher schon läuft. Ja, und wir lassen ihn jetzt erstmal hier ankommen. Ja. Ich meine, der war jetzt ja 52 Jahre gefangen.
Ja.
Und was für ein tolles bedeutendes Jahr natürlich.
Ja.
74.
Das ist der, genau, war meine Gedanken dabei. Also 1974, du weißt es.
Die Nelkenrevolution.
Jawohl. Da war ich ja 11 Jahre alt.
Okay.
Okay.
Das kann man zurückrechnen.
Kann man zusammen.
Ja, ein friedlicher Militärputsch.
Genau.
Und was mich am meisten daran fasziniert, wenn man da, es hat ja, vor zwei Jahren gab es ja relativ viele Sendungen über die Nelkenrevolution. Dieser Beginn und das Radio. Als Signal hat man ein Lied gespielt.
Rendula Villa Morena, Terra da Fraternidad. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade.
Grândola Vila Morena, onde da bin ich geboren. In Grândola.
Ach, das ist ja verrückt.
Ja.
Das ist dein Geburtsort?
Ist mein Geburtsort, genau. Und ich war dabei im Radio, live vorm Radio, weil damals meine Oma und mein Opa lief das Radio abends, weil sie hat immer vorbereitet für Mittag am nächsten Tag. Und an der Uhrzeit waren sie alle noch wach, mehr oder weniger.
Wie viel Uhr war das denn?
Also es war kurz vor, war um 12, Punkt 12. Ja,
nachts,
genau.
Und haben die das irgendwie erwartet, dass das kommt?
Irgendwie war was in der Luft. Ich kann als Kleinkind damals, wie 11, wusste ich nicht, weil das wurde nie was darüber gesprochen. Es war wirklich sehr, 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 alles sehr verboten. Konntest nichts reden und konntest nichts erzählen. Und irgendwas war es in der Luft und dann war ich da und es war laut draußen, viele Menschen auf der Straße gegangen und dann lief diese Grândola Vila Morena und war eine Spannung in der Luft und es würde ich, also ich vergesse das wie heute noch, ich erinnere mich.
Ja toll, war das eine erwartungsvolle Spannung oder eher waren die Leute nervös, wie würdest du sagen?
Die waren nervös. Aber so wie, das musste kommen, also als wäre es so eine Mundpropaganda, so, ja, es kommt was, es kommt was, es muss jetzt passieren.
Geht nicht so weit.
Richtig, weil sofort am nächsten Tag war Lissabon voll, die Menschen sind auf die Straße gegangen. Ich wohnte mit meinen Großeltern, weil meine Eltern waren in Deutschland, in der anderen Seite des Flusses, also von Tejo, in der Nähe von Setúbal. Also deswegen mussten wir auch mit der Fähre rübergehen.
Aha.
Und das ist die Seite, die andere Seite von Lissabon, waren schon, diese Spannung war schon da.
War am nächsten Tag dann schon direkt irgendwie so eine revolutionäre Bewegung oder?
Absolut, die Armee war schon relativ früh in Lissabon. Die haben die Zentral von der Geheimpolizei schon umstellt und ja, das ging relativ schnell, ja.
Und deine Großeltern haben aber gedacht, so, da müssen wir jetzt hin und gucken, oder?
Nein, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Das war im Ort selber, wurden viele Menschen auf der Straße und demonstrieren und die riefen alle nach Viva Libertad. Also ich muss gestehen, mit 11, ich wusste nicht, was Libertad heißt, das Wort. Und Demokratie hatte ich noch nie gehört. Also und Faschismus noch weniger,
ja,
als Kleinkind, klar. Ja. Ich wusste nur, dass meine Eltern oder meine Oma sich nicht beklagen dürften über die Regierung oder sagen, dass die Lebensmittel zu teuer wurden.
Ja.
Das weiß ich. Und dass nachts manchmal Geräusche waren und wir nicht auf die Straße und nicht gucken, was danach war.
Mhm.
Sondern da wurde mein Nachbar, die über uns wohnte, wurde abgeholt von der Geheimpolizei.
Noch zu Militärdiktaturzeiten.
Richtig,
dann vorher,
richtig.
Ne? Man hat es mitbekommen, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Ne?
So
es war
ist es.
Viel zu gefährlich.
Genau. Und das waren überall, wie heißt es, Informanten. Wir wussten nicht, wer was ist.
Spitzel oder nicht.
Richtig, genau. So ist sehr, sehr kompliziert.
Ja. Und jetzt haben wir so einen Wein aus dem Jahr im Glas. Was das für emotional jetzt für dich für einen Moment? Du hast ja eben gesagt, du hast den ja auch noch gar. Wie lange hast du den schon?
Ich habe den, glaube ich, 12, 13 Jahre vielleicht.
Ja.
Sagen wir so, ja. Ich habe den gekauft, ich sag's wo. Ich habe bei einer Weingalerie hier auch bei uns in der Pestalozzi-Straße, Carsten, und die haben die besten, für mich eine beste Port- und Madeira-Auswahl in Deutschland.
Definitiv,
also
ja.
Da ist ein Spezialist, ja. Der Carsten und Ruth, genau.
Und da hast du gesehen, 74, den muss ich haben als Erinnerung an dieses Datum, oder?
Ich wollte es einfach, weil vor 50 Jahren Revolution, also genau, da dachte ich, ich will das, ich als Erinnerung, nur wegen des Datums, also
ja,
74.
Ja, ja.
Und als du mich gefragt, ob ich, dachte ich, das muss sein. Ist insbesondere, weil es hat vieles damit zu tun, also meine Jugendzeit, diese Freiheit, diese Revolutionären, diese erste Gründung von Parteien, die ich nicht, wir wussten das nicht.
Von demokratischen Parteien, dass man überhaupt eine Auswahl hat, ne?
Groß werden damit zu tun und dann mit 18 nach Deutschland.
Ja, also das ist eigentlich so der Wein, der dein Leben ganz schön zusammenfasst.
So ist es. Also ja, dieses Jahr 74 ist sehr, sehr bedeutend für mich.
Du hast jetzt eben schon den Namen erwähnt von dem Ort.
Grandola Villa Morena. Grandola,
ne?
Genau.
Oder, und Villa Morena heißt?
Ist das Lied. Morena sind Menschen, die aus dem Süden kommen, die haben so einen Teint, das ist ein bisschen braun gebräunt,
ja,
weil viele waren Landarbeiter, ja, und ich dann viel an den Sonneneinfluss und.
Ja. Aber das ist deine Geburtsstadt.
Das ist, ja, mein Geburtsstadt.
Wie klein genau ungefähr? Wie groß ist das?
Oh, ich muss sagen, ich bin mit 5 Jahren weg. Gezogen,
ah, ja.
Und ja, das ist schon, also ich musste lügen, also ich weiß es wirklich,
ja,
nicht genau.
Also 10.000?
Ja,
oder
mehr.
Ja,
genau.
Aber wenn du an diese Zeit auch bei deinen Großeltern in Portugal denkst, da wir ja Genuss-Podcasts sind, was für Gerichte oder was für Geschmäcker sind bei dir sofort da?
Das sind zwei Teile, also die Seite von meiner Mutter und die Seite von meinem Vater. Also die Seite von meinem Vater sind in Grandler geblieben, die Seite von meiner Mutter, wir sind gezogen. Also wir sind sozusagen, wo die Arbeit gab, sind sie auch hingegangen. Die haben
Arbeit
in Cork,
sozusagen.
Genau, in der Arbeit hinterher, in der Korkfabriken und Kork. Oh. Mein Opa hat Kork aus dem, ja, Bäume gezogen.
Also
so Alentejo?
Alentejo,
überall in dem ganzen Land. Und die Oma von der Seite von meiner Mutter muss jeden Tag kochen. die arme Frau jeden Tag, zweimal am Tag, warm, Mittag und abends. Mhm. Und die war nicht eine besondere Köchin oder die hat sich da keine Highlights gekocht, das nur musste was essen, fertig. Mhm. Die Seite von meinem Vater, die Oma, also die war sensationell. Die hat sich das Lesen selbst beigebracht. Die hat in kleinen Zeitschriften, die dann sie immer ergattert, die Rezepten, die hat gebacken, die hat gekocht. Und als ich klein war, musste so, je nachdem, welche Oma ich Weihnachten verbringe, und da wurde uns die Köstlichkeit von dieser Oma und ich dürfte mitmachen. Mhm. Also da ist... man denkt, man kriegt von der Oma oder die Einflüsse, aber bei mir war die Gerüchte, also der Geruch, das Geruch, das ist, was ich mich erinnern kann.
Ja, wonach roch das denn?
Nach Süßkartoffeln, nach Zimt, nach Teig, nach Orangen, nach Quitte, nach Koriander. Koriander, sehr wichtiger Teil.
Mhm. In der portugiesischen Küche, ne?
In den Süden, also Südportugal, im Norden, das ist nicht so. Also Orangen auf jeden Fall, Nüsse. Mhm. Ja, diese Erinnerung ist
und
da.
Und gibt es ein Gericht, was so ganz eng mit dieser Oma, mit dieser tollen Köchin-Oma verbunden ist? Was war so deren, heute würde man sagen, Signature-Gericht? Also wo du sagst, da haben sich alle reingelegt, wenn die Schüssel auf den Tisch kam.
Ehrlich gesagt gab es viele Sachen. Ich glaube, da ist nicht eine, die... Also von dieser Oma gab es, also der Tisch war immer voll zugedeckt, also gedeckt mit verschiedenen Sachen. Aber von der anderen Oma, das gibt eine, und das ist eine Sorte de Coentros. Das ist ein einfaches Gericht, die mein Opa und meine Oma sehr oft uns gemacht haben. Das ist so einfach, das ist altes Brot, altes weißes Brot mit Olivenöl, Knoblauch, ein Ei aufgegossen mit warmes Wasser, mit heißes Wasser und Koriander.
Noch nicht mal eine Brühe, einfach nur heißes Wasser.
Heißes Wasser.
Also es ist eine ganz einfache Brotsuppe.
Richtig,
ne?
Richtig. Und dieser Duft, also manchmal suche ich diese Koriander. Mhm. Also ist schwer, ich suche diesen Koriandergeruch.
Ist das ein spezieller Koriander?
Nein, oder? Es ist einfach... tolles Koriander, die ich hier selten finde.
Selten findest, okay. Wo muss man da hin? Wahrscheinlich asiatischer Supermärkte?
Den asiatischen Koriander kommt ein bisschen nach. Die Strunke, die riechen dann, aber das finde ich in Portugal. Jetzt, als ich meine Mutter besucht hatte, sie stolz gesagt, ah, guck mal, ich habe hier Koriander aus unserem Garten. Und das war sehr ähnlich.
Ah, toll.
Genau. Weil der Koriander kommt, also wurde nach Asien zu. Ja. Große Zeit hin. Ja.
Und wie ist der nach Portugal gekommen? Über die Kolonien auch? Oder über?
Also Koriander kam nach Portugal durch die Mauren. Also durch die Besetzung. Und dann die Portugiesen haben das mitgenommen nach Asien.
Die haben das da hingebracht. Ach, so rum war der Weg.
Ja.
Na guck, habe ich das gelernt.
Viele sagen, warum der Portugiesen mit Süßkartoffeln und Koriander? Das ist, sie haben doch keine asiatische Küche. Und dann denke ich manchmal, soll man da die Geschichte vielleicht mal ein bisschen.
Ja, guck. Ja, man muss einfach mal etwas länger drüber nachdenken. Ja.
So ist es.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, Kochen ist was, was mehr ist als Alltag, Ernährung, sondern ist was, was mich auch ausmacht?
Clemens, das hat wirklich mit dieser Zeit, also Revolution, 11 Jahre, man wird ein paar Jahre jünger, sehr revolutionär, sehr Schule, Wendespenstige und dann Oma sagt, ich kann nicht, du musst zu deinen Eltern nach Deutschland. Du bist mir zu wild.
Die waren schon in Deutschland.
Die waren in Deutschland. Ich bin typische Immigrantenkind.
Ja, also die Eltern haben hier gearbeitet.
Richtig.
Und haben dich bei den Omas sozusagen
zugelassen,
dass dass du als kleines Kind bei denen betreut bist, wenn die arbeiten.
Genau.
Ja. Und da hat die Oma gesagt, du bist zu wild.
Ja.
Ich krieg das nicht mehr hin. Wie alt warst du da?
Da war ich 18.
Du warst schon 18.
Ich habe Führerschein gemacht in Portugal kurz danach. Hab gesagt, so, dann gehe ich halt zu Mama und Papa Und das war.
Wo waren die?
Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, genau. Und dann in Stuttgart, als junge Frau, da willst du auch ein bisschen dein Taschengeld ein bisschen verdienen. Und ich habe auch Basketball gespielt, da habe ich viele, viele Kollegen, also viele Menschen kennengelernt. Und mir wurde ein kleiner Job in Stuttgart als Empfangsdame in ein chinesisches Restaurant. Okay. Scheinegarten in der Hauptstraße von Stuttgart, das ist Einkaufspassage. Also das war über Renaissance-Theater.
Ja. Und so wie man sich's vorstellt, mit so goldenen Schnörkeln.
Alles, was du dir vorstellen kannst. Und da habe ich den ersten Kontakte von ein großes Restaurant, die immer voll war, von morgens bis abends. Da habe ich Margot Werner kennengelernt, da habe ich Max Krieger kennengelernt, also so viele Prominente.
Promis gekommen, ja.
Richtig Promis. Und ich musste die platzieren, kaum Deutsch gesprochen. Ja. Musste die platzieren mit so einem Kimono und alles. Und ach, war das herrlich. Und das war mein erster Kontakt mit Gastronomie. Und das hat mich getriggert. So, das hat Spaß gemacht. Das hat na, dann musste ich nach Berlin.
Genau, also war das.
Mit 20 bin ich dann nach Berlin gekommen.
Dieses Weggehen aus Portugal, war das eher so was Aufbrechen zu was Neuem oder war das
absolut
so Weggehen von was?
Beides.
Beides.
Also
musste sein.
Alles in Portugal. Und Freunde von mir haben gesagt, was willst du hier? Geh weg. Das war die Zeit, das war katastrophal mit für eine junge Frau, die gerade aus sich geoutet hat.
Das hattest du dann schon zu der Zeit.
Genau. Ja. Und
war zu eng einfach.
War zu eng. Ja. War noch sehr, sehr, ich würde sagen, fast mittelalterlich. Ja, ist so.
Wie und wann bist du dann nach Berlin gekommen?
Da war ich dann 20.
20.
Ja, das war 1983.
83, also noch, die Mauer war noch da.
Ja, ich habe zwei Revolutionen erlebt. Ja, ja.
Habe ich eben auch gedacht.
Ja, so sieht es aus, so genau.
Ja.
Und dann ging es mit der Gastronomie weiter. Abends, das typische Gastronomie-Jobs für uns damals war Teller waschen.
Ja.
Und es war ein portugiesisches Restaurant, Lusiada, am Kurfürstendamm, ganz oben, kurz vorm Allensee. Das war sehr berühmt damals.
Okay, gibt's aber nicht mehr.
Es gibt leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wer sich noch auskennt, da wird es.
Paar denken. Hörer vielleicht.
Und
da hast du Teller gewaschen.
Da habe ich Teller gewaschen und manchmal war der Koch nicht mehr hundertprozentig anwesend.
Okay.
Palitero, der Spanier, ja, der Galicia. Und da hat ein Freund von mir, ein Koch, ehemaliger, der Koch, glaube ich, nicht mehr, aber Stella Alpina, der Chef von Stella Alpina, genau. Hans, genau, Hansi, hat zu mir gesagt, was machst du denn da? Ja, ich mache ein paar Salate und sowas. Ja, dann lern doch den Beruf gleich richtig, wenn es dir das Spaß macht. Und so habe ich mich beworben und habe einen Ausbildungsplatz im Hotel am Kurfürstenstraße, Hotel Sülterhof.
Im Sülterhof, okay.
Ja. Also wieder die alte Garde weiß was. Muss
kann man
du
sich schon vorstellen, genau. Wie es da zuging.
Das war super. Ich hatte einen tollen Küchenchef, Herr Bäumler, wirklich.
Aber war gut, ja, weil in der Zeit war ja auch schon waren ja auch noch andere Sitten so in der Küche. Also rauer Ton, fliegende Töpfe und so hört man jedenfalls immer mal so.
Ich muss gestehen, ich hatte sehr viel Glück. Ich war auch nicht mehr 16 oder 17, so typische Jahr für einen Azubi. Ja. Und und ich war da sehr, sehr geschützt von meinem Küchenchef. Also einmal hat mir mein Sous-Chef mit einem Spritzbeutel hinterher geworfen und da musste er unten ins Büro, so Herr Bäumler. Ja, und das habe ich genossen, in diesem großen Hotel Bankettküche zu lernen, was das ist und so.
Das hieß damals so, ja, Buffets vorbereiten.
Ja, oder? Ganz viele und
gefüllte Eier.
Ja, alles. Clemens, alles. Geflügelsalat.
Geflügelsalat, stimmt.
Mit Ananas, ja, noch.
Mit Ananasstücken aus der Dose,
ja,
natürlich.
Ja, genau, natürlich. Und großartige Silvester-Buffets. Ja. Da haben wir dann die Pasteten selbst gemacht. Ah, okay. Also es ist alles.
Du hast schon Technik gelernt da.
Ganz, ja. Ja. Ja, weil im Alltag natürlich haben wir das nicht, war.
Und das ist dann eine Kochausbildung. Du hast eine Kochausbildung.
Ja, ich habe eine Kochausbildung und abgeschlossen. Ja. Und dann bin ich, daraus war ich Chef de Party. Und da wollten sie mich als Sous-Chef und ich bin weg.
Aus dem Sülterhof.
Aus dem Sülterhof und dann ins Jolisch.
Ah, ins Jolisch, okay. Ja. Ist ja auch ein legendärer Laden in Berlin.
Ja.
Sag mal zwei, drei Worte dazu.
Edith und Dietmar haben und Anne haben das Jolisch gegründet. Kreuzberg, Muskauer Straße.
Mhm, genau.
Und durch einen Kellner, die auch im Lusiade gearbeitet hat, bin ich mit Anne in Kontakt. Das war die Küchenchefin und die hat mich engagiert fürs Jolisch. Also ich kenne Jolisch von der ersten Tag Eröffnung. Ja. Ist auch schon lange her. Jetzt machen natürlich Max und die machen anders.
Ja, so, jetzt trinken wir einfach nochmal.
Ja, also nochmal zum Wohl. Ja.
Zum Wohl. Also wir müssen den einfach regelmäßig würdigen. Ich finde, er hat jetzt auch so eine sehr schöne, es kommen so Blätter, so Rosen- oder Teeblätter, so eine sehr feine, schöne, florale Nase.
Ja, der,
schön rund einfach.
Schon rund, also macht Spaß.
Total. Das
schmatzt man gerne.
So ist es. Ja, ihr werdet ja jetzt volljährig, habe ich eben schon gesagt, 18 Jahre Annabellas Kitchen. Erinnerst du dich noch, wann hattest du die Idee für dieses Restaurant?
Ach, das ist wahr auch. Ich hatte, also ich wohne auch ein paar Häuser weiter hier vom Restaurant und
sehr lange schon.
Sehr lange schon. Und der Weg nach Hause war an dieses Location vorbei. Das ist damals Gusto Coffee and Food und wurde von drei Partnern betrieben, also ein aus Irland, eine Australier und eine deutsche Frau. Und hier habe ich immer Pause gemacht, mal Kaffee oder ein Bier getrunken. Ja. Und dann haben sie es, wollten es verkaufen und haben mir das angeboten.
Ah.
Ich, nein, ist verrückt. Ich arbeitete im Gnadenbrot an der Martin-Luther-Straße, Mottstraße.
Mhm.
Eine tolle, angesagte Location damals.
Ja.
Dann bin ich immer vorbei, Annabelle, übernimmt es oder nein, ihr seid verrückt und das mache ich nicht.
Ja.
Gut, dann haben das an jemand anderes verkauft und dieser jemand nach 2 Monaten war auch raus, also wollte das, irgendwie hat es nicht geklappt und komischerweise wurde es mir wieder angeboten. nein und also das braucht man ein bisschen Geld. Geld spielt keine Rolle.
Was?
Ja, war genau die
also sind
Antwort.
Die entgegen, wollten die entgegenkommen oder wie?
Genau. Und an demselben Abend habe ich Freunde angerufen, es war 11 Uhr abends, glaube ich. Und wir haben Pros und Kontras, die Pros und die Kontras. Und die Pros waren eindeutig, also waren gut. Also sie meinte,
sag mal ein paar.
Kannst du dir vorstellen, bis 2 Uhr morgens arbeiten? Kannst du dir vorstellen, ein paar Feiertage und keinen freien Tag?
Ja, das sind ja eher die Kontras.
Genau, und das waren, ich habe gesagt, ja, das mache ich seit Jahren. Das ist ja mein Beruf.
Das mache ich sowieso.
Ich habe immer Silvester gearbeitet, Weihnachten, also das spielt da für mich keine Rolle.
Ja.
Okay, du darfst.
Also das heißt, die ganzen Kontraargumente sind zerplatzt.
Zerplatzt.
Gesagt, das,
es gab keinen Kontrast.
Alles stört mich nicht.
Genau.
Es gab keinen Kontrast.
Es gab keinen Kontrast.
Ja.
Und ich habe mich so gefreut und habe ich ja gesagt. Und 18 Jahre mit viel Arbeit. Viel Kontras, die dafür, die Kontras haben sich alle bestätigt, die sind alle da, kaum Freizeit. die Freundeskreise am Kelitten. Wir werden nicht mehr zum Geburtstag eingeladen, weil wir sowieso keine Zeit haben. Aber ja, nicht, weil sie uns nicht mögen, sondern ach, die haben sowieso keine Zeit. Ja.
Was hat dir denn damals am meisten Angst gemacht, bevor du das gemacht hast? Und was hat dich am stärksten motiviert?
Ich hatte gar keine Angst.
Du hast keine Angst.
Weißt du, wenn man mit 20 nach Berlin und die Sprache nicht so gut kennt und also und vieles mitgemacht, da und in dem Alter hatte ich gar keine Angst. Es wird schon, also ich hatte wirklich eine Leichtigkeit, die ich versuche mir immer noch
zu erhalten.
Ja. Aber wir werden älter und natürlich, da gibt es anderes, die nicht mehr so leicht fällt. Also da zwickt schon mal ein Nier, ein Rücken, ein Knie oder wir sind aber langsam im Rente.
Ihr seid aber eigentlich ja gerade erst volljährig geworden.
Ja, ne? Also genau, wir machen noch ein bisschen weiter.
Ja, lass uns mal ein bisschen über die Küche sprechen, die es hier gibt oder vielleicht ein bisschen allgemeiner anfangen. Mhm. Was bedeutet portugiesische Küche heute für dich? Also wie viel Tradition und wie viel persönliche Interpretation ist da?
So sieht es aus, genau. Also für mich ist in meiner Erinnerung, also wie gesagt, ich bin ja, wie viel, 45 Jahre jetzt in Berlin, also seit 83.
Ja.
Die Erinnerungen sind da und viel hat sich geändert auch in Portugal und ich behalte die Erinnerungen.
Und also dein Bild von der portugiesischen Küche ist mindestens 43 Jahre alt.
Genau.
Und mit Urlauben und
ja,
so
aufgefrischt. Ja, die Erinnerung an den Geruch, an wie schmeckt diese Tomate, immer nach Geruch nach, dann findest du die Tomaten oder Süßkartoffel oder ich bin immer wieder, weil es ist eine meiner Lieblingsprodukte, oder Jagdwitteln, Feigen, alles das. Und das ist meine Erinnerung. Und ich habe, wie gesagt, hier gelernt, ich liebe die deutsche Küche auch. Also ich liebe die süddeutsche Küche. Mhm. Und das Integrieren. Also für mich ist Integrationsküche, nenne ich das meine Küche, meine Freiheit ist meine Integration. Also diese Klischee, diese Schublade, und viele sagen, ja, aber sie sind Portugiesen, warum kochen sie nicht portugiesisch? Nee. Ich weiß es nicht mehr,
du bist
was
da geboren,
portugiesisch.
Aber du bist ja schon jetzt länger in deinem Leben nicht mehr in Portugal.
Genau.
Als in deinem Leben in Portugal.
Verwirrt ein bisschen, aber portugiesische Küche, es gibt keine portugiesische Küche. Es gibt regional, die portugiesische Küche ist eine regionale Küche. Wir sind auch sehr oft mit dem Auto gefahren, 10 Kilometer, weil da gibt's die Emotionen, weil das gibt keine Ahnung, Schnecken in Landshut oder in
das Spanferkeldorf in der Beirada.
Genau, da fährst du ein paar Meter, ein paar Kilometer und da gibt's schon was ganz anderes.
Eine Spezialität, anderes. Die es nirgendwo sonst auch
richtig.
Gibt. Ne? Aber dann da an jeder Ecke. Da sind
richtig.
Dann 30 Grillrestaurants in einem Dorf und nächste Dorf wieder nicht.
Genau, und da fahren die Menschen hin und stehen Schlangen.
Für diese Spezialität.
Für das.
Ne? Genau.
Und das ist doch genial.
Ja.
Und das vermisse ich hier in Deutschland, in Berlin. Oder? Also...
Das verstehe ich.
Warum stehen Schlangen bei einem Döner oder
Mustafas Gemüsedöner?
Genau. Frag mich warum. Ja. Aber das hat einen Sinn, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Also man muss jetzt nicht immer der alten Zeit hinterherheulen und so, aber mir fehlt ja auch, habe ich ja auch an dieser Stelle öfter schon mal gesagt, so die gute Wirtshausküche vom Südwesten Deutschlands, was du manchmal in der Pfalz und in Rheinhessen noch in guten Restaurants findest, in Badischen sogar noch ein bisschen näher, durch die Nähe zu Frankreich, ein bisschen mehr gepflegt. Aber das hier in Norddeutschland, in Ostdeutschland zu finden, ist schwierig.
Schwierig. Ja. Oh, sag's mir in Berlin oder in der Nähe von.
Also du suchst Produkte aus auf dem Markt oder wo du das einkaufst nach Geruch.
Richtig.
Weil du denkst, das riecht so wie das könnte ein portugiesisches Gericht sein oder ein Gericht, was mich daran erinnert.
Und dann musst du die verarbeiten, dass diese Erinnerung kommt, dass dieser Geruch kommt. Ja. Also länger schmoren oder Zwiebel, Knoblauch, Zimt. Diese, was wir kennen, Spanisch oder Italienisch, diese Sofrito, das ist ein Bestandteil von dieser Küche. Sellerie, Staudensellerie, genau. Karotten, Zwiebel.
Und dann ganz langsam mit Olivenöl.
Und bei uns kommt noch rote Paprika ist jetzt so und Tomate.
Ah, okay.
In Asiatisch kommt die Frühlingszwiebel, aber und Lorbeer. Das ist ein Grundgeschichte.
Basis für viele.
Basis. Und dann in das Südportugiesische, da Alentejo, ist dann der Koriander. Mhm. Ich muss schon wissen, was die Leute nicht mögen, wenn sie keinen Koriander mögen. Dann, das macht die Sache manchmal schwierig.
Das glaube ich. Sag mal was zu Meeresfrüchten, Fische. Also das ist ja für mich so, ich sagte eben schon Urlaubsküche und so, aber wenn ich eben da am Atlantik sitze und diese frische Produktqualität an Fisch sehe und an Meeresfrüchten, ist ja unfassbar gut. Kann man mit den einfachsten Mitteln tolle Gerichte draus machen. Also einfach nur grillen und ein bisschen Öl oder ein bisschen Salz, nicht mal, nur Salz oder so.
Keine Beilagen, nur das
Zitrone,
pur, fertig.
Pur. Ja. Das ist schon ein fantastisches Essen. Wie machst du das hier mit Fisch und solchen Dingen? Hast du gute Lieferanten?
Also Venusmuschel ist sehr schwierig, die ihr in diese Qualität und diese Größe zu finden. Ich glaube, die Portugiesen behalten das alles für
das
sich.
Das beste Essen zu Hause, wie die Italiener und so. Ja. Spanier auch. Die besten Schinken werden in Spanien gegessen.
Ist sehr schwierig zu finden. Aber die kommen mal wieder. Ja. Also das ist und das ist ein Produkt, die auch nicht das günstigste ist. Nee. Natürlich, viele Gäste sind überrascht, dass ein paar Venusmuscheln doch teuer sind. Ist Schale. Meistens das Gewicht ist Schale. So ist es. Es ist viel Arbeit, die zu ernten und alles. Ja. Und Fisch, nach ein paar Jahren kriegt man ein gewissen Auge und Gefühl für, bei wem sollte man bestellen und wie sieht's aus, wie riecht es. Und Saison versuchen, klar. Jetzt ist zum Beispiel der Skrei.
Das Skrei, genau, der Bacalao, also der Kabeljau.
Der Winterkabeljau.
Der muskulöse.
Genau, der muskulöse, genau. Oder Wolfsbarsch, Wildfang. Wolfsbarsch ist jetzt wieder auch Zeit. Und so versuche ich mich zu orientieren.
Und dann deine Menüs, wie entstehen die dann? Also wie wichtig ist da Spontanität?
Ja, die Spontanität findet in meinem Kopf statt. Also das ist auch à la minute die gewissen Spontanität. Wie gesagt, ich habe ja keine Karte. Nee. Und
aber du hörst jetzt Venusmuscheln kommen.
Genau.
Dann fängst du an, da drum was zu bauen.
Ich bestell Venusmuschel und da ist eine Idee. Was könnte ich diesmal oder mache ich so wie immer mit Knoblauch und Koriander? Oder die gibt's die wunderbare Carne de Porco Alentejana, die hat auch Venusmuschel. Aber
ist das?
Das ist Schweinefleisch mit Venusmuschel.
Okay.
Also diese iberische, die wird mariniert in Paprika-Extrakt. Die muss man selber machen, weil hier gibt es die nicht.
Das Schweinefleisch wird mariniert?
In Paprika, Knoblauch und Paprikapulver. Also die Paprika purierste, machst du eine Masse. Masse de Pimentão nennt sich das. Und Weißwein. Das wird mariniert. Und das wird gebraten.
Was ist das für ein Stück dann? Was nimmt man da?
Du kannst Nacken, du kannst so auch Schweinefilet.
Ein richtiges Bratenstück, also ein größeres Stück.
In kleinen Stücke wie Gulasch geschnitten.
Ah, schon klein geschnitten.
Genau.
So marinierst du die Stücke und brätst die?
Und brätst du dann, also lässt ein paar Stunden marinieren, damit es mit viel Lorbeer auch, viel Knoblauch. Und lässt es ziehen. Und dann wird es in Banha ist Schweineschmalz. Angebraten und mit dieser Sud aufgegossen. Und dann kommt die Venusmuschel und lass die, bis es aufgeht. Und wird es so einfach serviert. Mit ein paar Mixpickles, Zitronensaft, viel Koriander wieder oben drauf. Fertig.
Quasi portugiesisches Surf and Turf.
Ja, oder.
Also was vom Land und was aus dem Meer.
Ist ja fast wie ein Gulasch, der Einsatz.
Genau. Gulasch mit Muscheln.
Ja, wir haben eigentlich in ganz Europa, wir haben alles sehr ähnlich. Wir haben Migas auch. Hier heißt es Serviettenknödel und wir haben Migas. Migas ist Brot, hartes Brot, wird nicht gerollt und gekocht, oder, sondern wird in eine Art Manche-Pampe sozusagen, Entschuldigung, verwandelt. Die mit einer leichten Kruste. Und das ist unser Beilagen im Süden.
Genau. Also das überbackt man dann nochmal. Kommt ja in eine Auflaufform und dann so.
Ja, in der Pfanne, in Gutsalzpfanne. So. Immer schwenken, bis da keine Flüssigkeit mehr ist. Boah. Und es so eine leichte Kruste. Mhm. Lecker.
Also Brotknödel, also quasi eigentlich eher
Brei. So. Ja, Migisch ist Bröckelchen, gebröckeltes Brot.
Und dann mit Milch oder mit?
Nein, mit Olivenöl. Mit Oliven. Und leicht Wasser, Olivenöl und ein bisschen Wasser in der Pfanne weich gemacht und bis das alles vaporisiert, also bis keine Flüssigkeit da ist.
Bis es richtig ansetzt und richtig krustig
wird. Und die Kruste.
Verrückt.
Ja, viel Knoblauch wieder.
Ja, natürlich. Dachte, wir sprechen auch noch ein bisschen über deine Gastgeberin-Rolle und so ein bisschen, was für eine Restaurantkultur ihr hier habt. Also, was würdest du sagen, wie verstehst du diese Rolle der Gastgeberin? Was bedeutet es für dich, dass hier viele Gäste wie so zu Freunden kommen?
Dass ich selber daran Spaß habe, das ist das Wichtigste. Ja. Also wenn du keinen Spaß daran hast und diese Freude, das ist, ich nenne es immer, es ist wie eine Premiere. Jeden Tag ist eine Premiere. Wie läuft der Tag? Wie ist das? Was die Menschen? Und also es klingt vielleicht, ich weiß es nicht, wenn man das hört, Klischee, aber ich bin glücklich, wenn die Menschen glücklich hier rauskommen. Das ist meine große Gefühl auch.
Die innere Motivation.
Richtig,
auch,
richtig.
Was sich dann antreibt.
Genau.
Aber wie erhältst du dir das? Also wie, du machst das jetzt 18 Jahre, wie, du kannst ja nicht jeden Tag dafür brennen.
Ich weiß es nicht. Mit ein paar Pausen jetzt dazwischen auch. Regenerierungszeit ist auch sehr wichtig. Mhm. Und immer, jeden Tag ist neu. Immer aufs Neues kommen. Also manchmal denke ich, ach, ich koche immer das Gleiche. Ja. Und Marion sagt, ja, aber die Menschen wollen das, dass du immer das genau kochst. Und ich denke, ja, stimmt, ich muss mich nicht neu erfinden. Nur immer so behalten, das, was ich habe. Also ich muss da keine
Fine
Dining machen oder
nö,
so.
Aber du willst dich ja auch nicht ewig wiederholen mit Sachen. Das wird ja langweilig.
Irgendwie. Genau, deswegen habe ich keine Karte und ich lasse es so kommen, wie es ist. Ja. Es ist wie kennst du den Film Ratatouille, ne, wo der Junge da, manchmal machen meine Hände Sachen so und ich lasse sie machen.
Und ich habe eben schon gesagt, das ist ja ein kleines Restaurant, 25 Gäste, dann ist es schon richtig voll. Wie schafft man hier jetzt Nähe, ohne aufdringlich zu sein? Also das kann ja auch den Leuten zu viel sein. Oder kommen die gerade dafür?
Also hier, was ich so spüre, ist es, du hast diese Nähe, du hast nicht ein Service, die, wie soll man sagen, gelerntes Service. Mhm. Mhm. Marion kommt überhaupt nicht aus der Gastronomiebereich, sie kommt aus der Filmbranche, also sie hat es nicht gelernt, nur mir zuliebe und die ist geblieben.
Wie toll.
Die Liebe und sie auch. Ja, und wir kennen unsere Gäste, wir fragen, also wir versuchen die nach, wie soll ich sagen, nach deren Bedürfnis oder und
Bedürfnis von Nähe, meinst von, du jetzt, ne?
Wie viel Nähe lässt die zu?
Jetzt gerade oder vielleicht wollen die mal für sich sein heute
richtig.
Abend, lass ich die mal in Ruhe.
Das lernen, genau, das lernen, das spüren und nicht aufdringlich und manchmal auch ein passender Spruch, aber mir nicht die Freiheit darauf wegnehmen. Ja. Also ich bin hier schon, das ist mein Laden und wer hier kommt, ist mein Gast und so sollte er sich auch benehmen. Also ich dulde auch keine Frechheit oder irgendwie, wie soll man sagen, so unter der Gürtel Respektlosigkeit. Und das dulde ich nicht, das gibt ihr selten.
Hast du schon mal welche rausgeschmissen?
Ja.
Was haben die gemacht?
Die haben vor langer Zeit, ist es schon lange her, mit dem Schnippel so typisch und habe gesagt, brauchen Sie was? Genau, so, und kann ich Ihnen helfen? Ja, sehen Sie zu, dass Ihre Angestellte mal sich hier bewegt und Brot bringen. Der dürfte dann den Laden verlassen.
Ja, sehr gut.
Das dulde ich nicht. Also Das geht nicht.
Was für Geschichten sind dir sonst im Gedächtnis geblieben? Ich stelle mir vor, bei 95% Stammgästen ja bestimmt auch viel lustige Geschichten.
Clemens, viele. Viele. Ich leider habe mir die nicht aufgeschrieben, aber wir haben schon hier Leute, die sich hier kennengelernt haben und geheiratet. Leider sind auch ein paar Gäste im Laufe des Jahres auch gestorben. Mhm. Ja, so. Aber die Kinder von vielen kommen auch mit jetzt als Erwachsene nach 18 Jahren.
Ja. Aber ist das so, denn, also dann die sterben, diese Stammgäste, und wie erfährst du, kriegst du da eine Karte? Oder?
Ja.
Schon, weil die wissen, dass sie hier immer waren. So.
Ja, und die schreiben auch liebe Grüße vom Urlaub oder Mails. Und viele reservieren per Mail, also tatsächlich sehr persönlich.
Was auch noch dazu gehört, ein bisschen Blick auf die aktuellen Themen in der Gastro. Haben wir eben schon mal ein bisschen angeschnitten, als du gesagt hast, so, es wird nicht unbedingt, also es wird anstrengender, was zu arbeiten, einfach was mit dem Älterwerden, glaube ich, auch zu tun hat. Ne? Man ist halt nicht mehr 22 und platziert Margot Werner im China-Restaurant. Ne? Aber wie wirkt sich das, diese ganzen Themen, die wir jetzt so haben, Personalmangel, Kostenexplosion, Bürokratie, wie wirkt sich das bei dir aus, auf deinen Alltag? Wie gehst du damit um?
Ja, das wegen dieser Umstrukturierung auch. Ich habe mit Kollegen gearbeitet, wir hatten auch also Angestellte, Köche.
Ja, du hast auch zeitlang auch mal Sommelier gehabt, genau, und so, ne? Genau.
Ja. Markus ist immer noch da, der kommt am Wochenende, okay. Der ist selbstständig, also er schreibt mir Rechnungen, er kommt aus Dänemark, weil da hat er einen kleinen Campingplatz und er kommt immer wieder und hilft uns jetzt im Winter.
Im Service dann, oder?
Ja.
Ja. Okay.
Und ich habe jemanden als Minijobler, die uns hilft da, wenn es voller ist, hilft mir in der Küche.
Okay.
Spülen, ein bisschen zur Hand, also.
Ja. Weil sonst, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber du machst da alles allein in der Küche.
Ja, die Vorbereitung allein, also ich gehe einkaufen, komme vorbereitet, Maren hilft mir bei der Vorbereitung und dann geht's los. Also viele Gäste denken, ach, sie machen ja nur um 18 Uhr auf, da ist ja nicht viel. Toller Job, ne? Fängt man um 18 Uhr zu arbeiten. Da hatte ich fast 6 Stunden schon hinter mir.
Da ist der erste halbe Arbeitstag schon um, ne? So kommt die zweite Schicht, kommt dann die Abendschicht.
Und mit Disziplin, also nicht bis 2 Uhr morgens sitzen und feiern, sondern versuchen mal zu schlafen, sich zu erholen. Und mit dem, die Schwierigkeiten ist, also Schwierigkeit momentan habe ich diese Probleme nicht, weil ich habe mich dafür entschieden, dass wir das zu zweit und mit dieser Hilfe. Mhm. Also und
das heißt, dieses Thema Personalkosten explodieren, das kannst du noch einigermaßen managen, weil du nur dein eigenes Gehalt und das von Marion und
wir sind ein Haushalt. Also
ihr seid ein Haushalt.
Genau. Wir sind ein Haushalt.
Aber ihr könnt euch jetzt auch nicht ein Riesengehalt immer auszahlen, also jeden Monat.
Mein Gehalt ist manchmal sehr niedrig. Das ist aber ist mal so manchmal.
Ja.
Und die Kostenexplosion ist es sehr, 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 sehr markant dieses Jahr. Hm. Also
bei Produkten oder
bei Produkten?
Lebensmittel.
Lebensmittel. Hm. Und natürlich Energie. Wir kochen mit Gas. Hm. Wir heizen mit Gas. Hm. Es ist schon sehr explosiv. Ja.
Und um das nochmal zu verstehen, ihr habt aber nicht jeden Tag geöffnet, ne?
Genau, das ist
auch Teil des ein bisschen schonen, damit sich selber umgeht.
Richtig.
Programms,
es ist nicht, das ist das Teil. Also wenn ich niemanden einstelle, dann muss ich mich schonen. Und deswegen die 4 Tage. Mhm. Aber 4 Tage, das heißt fürs Publikum aufmachen. Mhm. Aber wir sind, wie du siehst, heute ist Dienstag.
Kommt eine Lieferung.
Lieferung, einkaufen. Wir haben die Karte neu gemacht. Wir haben, wir hatten gestern auch Gäste gehabt für eine geschlossene Gesellschaft. Also wir arbeiten nach Bedarf sozusagen, wie es gebraucht wird, irgendwie. Partys, Geburtstagsfeiern oder wie auch immer. Also wir sind schon da. Sprechen Sie mit uns und dann schauen wir mal, was passiert.
Aber ihr haltet nicht mit Gewalt 7 Tage auf oder 6 Tage.
Nein, ja, nein. Das macht er nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Nee. Nein. Nee. Ich rate jeder, dass bitte passt auf euch auf. Also das brennt, also das Burnout ist nicht weit weg. Ja. Und für mich, was entscheidend ist, ist nicht zu machen, was alles, was eine von einer erwartet. Ich mache das nicht. Weißt ich mache nur.
Was meinst du?
Was ich damit meine, ist vegan, vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei, keine Ahnung, was es alles gibt. Ich entscheide, also irgendwann hat jemand ein Sprichwort, wenn der Gast entscheidet, hast du schon verloren als Koch, als Köchin. Also ich entscheide. Natürlich gehe ich, natürlich, du bist ja nicht gezwungen, bestimmte Sachen zu essen, nee. Aber es gibt eine Auswahl. Aber das ist meine Wahl dann.
Ja, und du machst nicht jede Ernährungsphilosophie mit, weil das Nein. einfach auch deine Kräfte übersteigt. Ja.
Genau. Ja. Und das mit Beilagen, was haben Sie denn als Beilage zu denen? Was haben Sie als Beilage? Ich habe gesagt, das was alles, was Sie nicht allergisch sind. Ja. Also das wähle ich. Ich gibt da nicht so eine große Chance. Also wir machen genau
ich finde das andersrum. Ja, ich finde das klingt jetzt so bedrohlich. Ich finde das ja wahnsinnig erleichternd als Gast. Ich begebe mich in deine Hände und ich weiß, ich krieg was Schönes gemacht und ich muss mir gar keine Gedanken machen, was für eine Beilage. Es wird schon schmecken.
So ist es. Und wenn es nicht
schmeckt, lasse ich halt liegen. Oder,
ich gehe auch dieser Gefahr, dass jemand ist meine Gefahr. Oder weil,
dann ist es halt so.
Ich muss nicht alle gefallen.
Du musst nicht allen gefallen.
So sieht es aus.
Ja.
Ich habe auch einen Tisch gehabt, wo mehrere Personen und eine soll dabei sein, diejenige, die reserviert, sagen, also ich muss nicht entscheiden, nein, sie können auch mal ein bisschen die Richtung, da wird jemand sehr Schwierigkeiten haben, weil die will ja nichts aus der Hand geben. Es ist ja super, dann machen wir dieses Experiment. Das ist doch.
Und man muss ja auch sagen, wenn man öfter hier war, Marion ist da auch eine Expertin drin, diese Leute zu handeln und diese übersteigerten Erwartungen auch so ein bisschen runterzukochen. Ja. Oder?
Ja, sie ist.
Habe ich das falsch beobachtet?
Nein, sie hat immer einen netten Spruch.
Genau.
Passen. Die hat eine gute Rhetorik. Also die kann gut Rhetorik, ohne irgendwie aus der Reihe zu tanzen oder jemanden zu beleidigen. Also die schafft das.
Ein Ding, wo ja viele Gastronomen drunter leiden im Moment, ist die Unberechenbarkeit. Also ein Tag stehen sich hier die Füße im Bauch. Nächsten Tag rennen sie, weil der ganze Laden aus allen Nähten platzt. Also man kann nicht mehr vorhersagen, wann der Gast kommt. Ist es auch schlimmer geworden bei dir oder ist 95% Stammgäste? Hast du das im Griff irgendwie?
Toi, toi, toi. Also wir sind relativ ausgebucht fast. Ja. Immer. Teilweise auch, ich muss den Gäste absagen, weil ich wie letzten Mal Infekt im Zahn, musste Zahn ziehen oder wie auch immer. Ja. Und musste ich die absagen. Und das war komplett voll, das Restaurant. Ist halt passiert. Oder die Heizung ist mir irgendwann auch ausgefallen. Der Laden war alle Tische reserviert. Also muss es auch Aber was Gutes ist, ich weiß es nicht, wir haben Glück, ich glaube, Glück gehört auch dazu, viele schieben dann, okay, heute nicht, dann nächste Woche, wie sieht es aus? Und wir schieben dann die Reservierung immer, das klappt sehr gut und was ich merke, ist natürlich der Freitag und Samstag. Samstag ist meistens ganz schnell ausgebucht und das typische 19 Uhr. Also das kannst du.
Ist ja eigentlich eine unmenschlich frühe Zeit.
Ja, das ist typisch. Entschuldigung, in Deutschland.
Ja, ist ja so.
19 Uhr ist so. Samstag.
Ja. Ja, und in Brandenburg, wo ich jetzt wohne, eher 17:30, 18 Uhr sogar.
Ach, das haben wir uns schon überlegt, vielleicht sollen wir das machen. Aber wir sind da ein bisschen tolerant.
Ja.
Es kommt aber, ja, ich habe noch Hunger. Und das finden sie eigentlich dann. Ich bin ja da, na klar. Aber nur das, was ich habe. Und nicht die Karte.
Nee. Inwiefern hat dir das Kochen geholfen, dich selber besser kennenzulernen? Also jenseits von jetzt dieser Rolle als ich kann Koch sein oder so. Was hast du über dich gelernt?
Selbstbewusster zu werden, war eine Ängste zu verlieren. Und diese an sich glauben. Mhm. Also ich glaube, das meistens war wirklich weniger ängstliche, weniger den anderen, wie soll man sagen, sich beugen. Ja.
Selbstbewusster.
Selbstbewusster, ja. Ja, selbstbewusster.
Und gibt es auch einen Anteil von dir, den du in der Küche zeigen kannst, den du sonst im Alltag eher versteckst?
Ja. Also ich koche im Tunnel. Ja. Also
wenn du da kochst, dann bist du mega fokussiert.
Fokussiert. Ja. Ich mag keine Musik,
keine Ablenkung.
Keine Ablenkung, keine, die mit mir sich unterhalten möchte in der Küche, wenn ich den Service bloß nicht. Und deswegen mag ich die Person, die mir gerade hilft, weil die redet nicht viel mit mir, weil die auch keine Zeit. Und das finde ich großartig.
Jetzt die Küchenhilfe,
die du
gerade hast. Okay.
Also das ist nicht mein Alltag. Also,
okay. Du bist schon sonst nicht so ein Tunnelmensch.
Nein, überhaupt nicht.
Und wie hat sich dein Blick auf Portugal und dein Blick auf Berlin im Laufe der Jahre verändert? Also oder kannst du sagen, wo gehörst du heute innerlich mehr hin?
Also ich, im Oktober war ich, glaube ich, zwei Wochen in Portugal, Urlaub, Mama besuchen und Tante. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe Heimweg. Ich will in mein Bett schlafen. Also, und wenn ich hier bin, wir denken schon am Weihnachten wieder. Da, also
wenn du wieder nach Portugal fahren wirst.
Es so ist
hin und her gerissen. Ne?
Hin und her gerissen, aber Berlin ist schon mein Zuhause. Ist da, ich kenne hier die Menschen, das sind Freunde hier in der Nähe. Aber manchmal bin ich auch sehr fremd noch hier.
Worauf bist du persönlich am meisten stolz? Vielleicht etwas, was von außen gar nicht so sichtbar ist.
Also stolz bin ich auf dieses kleine Restaurant,
dieses volljährige Restaurant.
Ja, genau, auf dieses, was, wenn ich zurückdenke, meine Güte, haben wir es ganz schön ihr was geschafft oder und ich denke manchmal, nächstes Jahr läuft vielleicht nicht so gut oder ich bin müde und jedes Jahr ist immer besser geworden. Also es ist erstaunlich. Also und da bin ich schon sehr stolz. Also toi toi toi, wenn uns nichts was dazwischen kommt, dann kann man schon weitermachen.
Was wünschst du dir denn für die Annabella in 10 Jahren? Also für Annabellas Kitchen, fürs Restaurant in 10 Jahren und für dich in 10 Jahren?
Wünsche ich mir bitte schmerzfrei zu sein oder ein bisschen Schmerzen im Knie, also muss ich sagen. Und eine gute Zeit zurückdenken, gut abgeschlossen und vielleicht zwischen Berlin und Lissabon immer noch die Möglichkeit zu besuchen, zu pendeln. Das wäre mein großer Traum. Und genießen das Leben, noch die Kraft haben, mal zu schauen, was. Und dass wir unsere Freiheit behalten, auf jeden Fall. Die Demokratie. Ich habe ja 2 Revolutionen erlebt. Also das ist mir sehr wichtig.
Das ist eigentlich ein sehr aktueller Schlusssatz, wo ich jetzt gar nichts mehr drauf sage.
Ja, danke.
Sondern sage vielen Dank, liebe Annabella. Es war wunderbar,
sehr
mit
gern.
Dir über das Kochen zu philosophieren, über das Leben, über die portugiesische Küche, über deine Küche. Und ja, wir haben zusammen angefangen, ein bisschen zu verkosten, deine letzte Flasche, deine besondere Flasche, nämlich die Flasche aus dem Revolutionsjahr von Kopke, die Coleta 1974, ein Portwein.
Das ist ein Tawny.
Ein Tawny, genau. So eine ziegelfarbige, rostige Farbe und ein herrlicher, so nach Nüssen und nach Rosinen schmeckender. Schon süßer, doch, aber nicht übersüßer.
Nein, so eine Salzigkeit auch von den Karamell auch. Und jetzt probieren wir mit dem Käse.
Ja, da haben wir den ganzen Podcast jetzt dran vorbeigeschaut, aber hier neben uns liegen wirklich noch wunderbare, ja, was sind das, portugiesische Käse?
Französisch. Blauschimmel.
Blauschimmel passt natürlich zu Port.
Ja, genau. Ah,
toll. Und es liegt auch noch ein bisschen Quittenbrot. Oder was
Quittenbrot,
ist das?
Quittenbrot, Marmelade.
Hast du selber gemacht, natürlich. Selber gekauft. Ja, hat mich beeindruckt. Auch die Geschichte, die damit verbunden ist und dass du eigentlich in der Stadt dieses Revolutionsliedes, dieser Kleinstadt, geboren bist. Danke dafür, dass du das geteilt hast und herzlichen Dank natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das kostet euch nichts, bringt aber was. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt, vielleicht auch mal in Annabellas Kitchen. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Vielen Dank.